Als nächstes ganz herzlich willkommen aus unserem europäischen Ausland, aus der Schweiz, Sönke Gau und Katharina Schlieben. Sie stellen ihre Arbeit der Chathalle vor. Sie leiten im Team seit nunmehr 4 Jahren die Chathalle in Zürich. Das ist eine Institution zur Förderung zeitgenössischer Kunst im Kulturzentrum der Roten Fabrik. 1986 haben sich die Initiatoren, die damaligen Gründer, selbstständig gemacht, aus dem Kulturzentrum ausgegliedert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und einen eigenen Verein gegründet. Das wissen eben relativ wenige, dass die Chathalle auch ein kunstvereinsähnliche Einrichtung ist, oder man kann eigentlich sagen, es ist ein Kunstverein in Zürich. Und die beiden sprechen mit einem besonderen Schwerpunkt jetzt darüber, wie sie versuchen, einen künstlerisch-kuratorischen Dialog zu initiieren mit ihrer Arbeit und eine betonte Langsamkeit für sich in Anspruch nehmen wollen. Herzlich willkommen.
Ja, auch wir möchten uns ganz herzlich für die Einladung bedanken. Wir sind es eher nicht gewohnt, frontal zu reden. Wir werden auch noch etwas über Gesprächsformate sagen, aber es gibt im Anschluss an unseren kurzen Vortrag ja auch die Möglichkeit, im sogenannten Open Space noch weiter miteinander zu reden und in Diskussionen zu kommen. Also wir werden da sein und hoffen auch, dass es noch Möglichkeit zu Gesprächen gibt. Leonie Baumann hat es kurz erwähnt im Vorfeld, als wir abgesprochen haben, worüber wir sprechen könnten, um auch Besonderheiten unserer Institution oder unseres kuratorischen Programms für den Moment vorzustellen. Vielen Stichworte wie künstlerische Produktion, Entwicklung künstlerisch-kuratorischen Dialogs, Konstituierung von Wissensproduktion, längerfristige Programmlinien, produktive Langsamkeit, Teamstruktur in der Leitung. Die Teamstruktur in der Leitung ist etwas, was sich schon insofern abbildet, dass wir zu zweit reden. Wir sind nicht das ganze Team, dazu gehört auch noch eine Geschäftsführung, Sarah Mehler, die heute leider nicht da sein kann, aber mit der wir gemeinsam im Team basisdemokratisch arbeiten.
Also es gibt in dem Sinne keine Direktion, sondern es ist ein egalitäres Arbeitsprinzip oder immer noch aus diesem Gedanken heraus entstanden, wie eigentlich auch die Rote Fabrik alternative Kulturproduktion sieht, nämlich dass man in einem Kollektiv zusammenarbeitet. Wie das dann teilweise umsetzbar ist, ist da eine andere Frage. Wir haben uns vorgenommen, das sind Gründe einerseits aus Ressourcenschwäche, die die Kunstvereine alle erfahren, andererseits aus Intensität an Interesse, eine Langsamkeit vorzunehmen. Das heißt, dass wir ein Programm oder eine thematische Frage oder eine Linie entwickeln, meistens über ein Jahr. Muss nicht unbedingt ein kalendarisches sein, aber so, dass wir verschiedene Rhythmen und Tempi, verschiedene Projektformate und verschiedene Dynamisierungen ausprobieren können. Und die richten sich eigentlich immer nach der Logik der Projekte selber, beziehungsweise nach der Logik der Recherche. Und entscheidend ist dabei, dass es ja nicht wir sind, die die Dynamik allein bestimmen, sondern das ist eben im Dialog mit den Künstlerinnen. Das heißt, die Projekte, die künstlerischen Projekte, die haben ein eigenes Tempo. Einerseits natürlich abhängig von Finanzierungsmöglichkeiten, aber andererseits auch im Sinne von Rezeptionsmodi oder im Sinne von prozessualen Prozessen, die ihre Zeit brauchen. Das heißt also, Kuratorinnen als auch Künstlerinnen entscheiden einerseits zusammen das Tempo und andererseits ist es natürlich so, dass wir nicht nur mit Künstlerinnen zusammenarbeiten, sondern auch vor allem mit Aktivistinnen, Theoretikerinnen, NGOs, anderen Institutionen in Zürich und auch immer da wieder schauen müssen, welches Tempo wir gemeinsam finden können. Also es ist ein sehr großer Ausbalancierungsprozess.
Und eine Metapher, die das ganz schön in Worte fasst, kommt von Johanna Latzenius, einer Kuratorin aus Kopenhagen, mit der wir zusammengearbeitet haben, die dieses Vorgehen, diese produktive Langsamkeit als the mental comma instead of the full stop bezeichnet, also sich selbst als Institution die Möglichkeit einzuräumen, keine fertigen, abgeschlossenen Ausstellungen in den Raum zu stellen, die dann hinterher evaluiert werden und aber im Grunde genommen nicht nochmal neu befragt werden zu können, sondern sich die Möglichkeit zu geben, wie Katharina schon erwähnt hat, aus den Projekten heraus neue Fragestellungen zu entwickeln, die in einem nächsten Kapitel oder in einem nächsten Abschnitt dann weiter bearbeitet werden können. Und das ist einerseits für uns eine Entscheidung, die wir am Beginn unseres Kuratoriums getroffen haben, die für uns eigentlich auch eine Seriosität birgt, insofern, dass wir dachten, wenn wir zu zweit und mit Gastkuratorinnen und Künstlerinnen zusammenarbeiten, nicht die Möglichkeit haben, wir sollen 4 bis 6 Projekte oder Ausstellungen im Jahr machen, jedes Mal ein ganz neues Themenfeld, Fragestellung, Wissensgebiet zu erarbeiten und eine Ausstellung zu Gender, eine zu Urbanismus und eine zu Kino zu machen, sondern dass wir einerseits uns eben ermöglichen, mehr in die Tiefe zu gehen, aber andererseits auch dem Publikum einer größeren Fragestellung zu folgen über einen längeren Zeitraum und am besten Fall daran auch zu partizipieren. Das ist nun auch so, Zürich ist etwas größer als Zwickau, nichtsdestotrotz hat die Schetal ein relativ kleines Publikum, aber ein Publikum, was dafür sehr intensiv an den Diskussionen teilnimmt und an den umfangreichen Begleitveranstaltungen und insofern auch durchaus diesen Versuch, Themen in Kapiteln oder in verschiedenen Abschnitten zu behandeln, folgt.
Also the mental comma instead of the full stop, dieses kuratorische Image, was uns sehr hilfreich schien, bezieht sich auf sämtliche kuratorische Handlungsfelder, also die der Wissensproduktion, der Vermittlung, der künstlerischen Produktion und der Präsentation oder der Frage des Displays. Also das ist wichtig, weil man sonst wieder in so eine technokratische, formale Struktur rutschen würde und denken würde, man würde jetzt Formate abarbeiten. Das ist aber nicht das, was uns interessiert, sondern wir wollen das Tempo entsprechend bestimmen, wie sich die Rechercheprozesse entwickeln. Wir haben schon gesagt, dass wir eben nicht vor allem, nicht nur zumindest mit Künstlerinnen arbeiten, sondern auch mit vielen Arbeiten, die sich nicht ausschließlich als Künstlerin oder zwischen kuratorischer und künstlerischer Praxis arbeitend bezeichnen würden oder auch gerade eigentlich diese Definierung verneinen wollten. Es sind Leute aus dem kulturschaffenden Bereich, die sich um Bildproduktion, um Produktionsbedingungen interessieren, die sich interessieren für gesellschaftspolitisch relevante Fragen, die Kontexte, die sowohl sich lokal aufzeigen, aber auch auf einer transnationalen Ebene.
Was uns auch aufgefallen ist, gerade weil die Künstlerinnen und Künstler in der Zusammenarbeit über die längeren Zeiträume eine sehr wichtige Stellung einnehmen, möchten wir einige Punkte jetzt im Folgenden an künstlerischen Arbeiten versuchen zu verdeutlichen, die in diesem und im letzten Jahr entstanden sind im Rahmen unserer dritten thematischen Projektreihe Selbstorganisation in prekären Arbeitsverhältnissen, was einerseits die Situation der Künstlerin widerspiegelt, aber auch unsere Arbeit an der Institution, aber natürlich auch noch einen viel größeren gesellschaftsrelevanten Zusammenhang damit bearbeiten möchte. Das sind einerseits Arbeiten von Volker Köberling und Martin Kaltwasser, die hier gerade um die Ecke wohnen im Hansaviertel, einigen vielleicht bekannt sind, und andererseits die kroatische Künstlerin Andrea Kulnucic. Beide sind äußerst verschieden, beide sind Langzeitprojekte, die halt tatsächlich beide noch nicht abgeschlossen sind und über den Zeitraum von über einem Jahr gemeinsam erarbeitet wurden. Das heißt, im Mittelpunkt steht auch ganz klar der Versuch, die Mittel, die wir haben, einzusetzen, um größere künstlerische Produktionen zu ermöglichen und in diesem Fall eben neben anderen Programmpunkten 7 Produktionen.
Aber bevor wir die künstlerischen Produktionen begonnen haben oder teilweise parallel dazu, haben wir Gesprächsformate ausprobiert. Wir haben sie genannt kuratierte Gesprächsformate, um einfach dem in Gegenüberstellung zur Präsentation oder künstlerischen Präsentation auch einen gleichberechtigten Raum zu geben und haben angefangen, Treffen zu organisieren mit selbstorganisierten Initiativen in dem Rahmen der Projektreihe Selbstorganisation in prekären Arbeitsbedingungen. Und wir haben einfach versucht, statt einem klassischen Führungsmodul sind wir donnerstags abends mit den Gästen gemeinsam zu den Initiativen gegangen, haben sie getroffen und wollten über ihre Motivation, über ihre Arbeitssituation, über ihre finanzielle Situation erfahren. Und diese Orte und die Leute dort haben eigentlich diese Gespräche sehr stark mitbestimmt und die Formate oder die Kommunikation war jedes Mal sehr unterschiedlich. Wir würden da gerne eigentlich weitermachen, weil das so etwas ist wie eine Art Audience in Residence oder eben halt auch diese Kontexte, die sozialen, anderen Kontexte, diese anderen Akteure mit in die Produktion schon im Rechercheprozess mit einzubeziehen, um gemeinsam diese Fragen dann weiterentwickeln zu können.
Vielleicht würden wir dann mit dem ersten Bild, oder wir können noch kurz Dias zeigen. Es sind mehrere gesellschaftliche Akteure gewesen, die in diesen, es waren drei verschiedene kuratierte Gesprächsformate, es war eben einerseits die Besuche bei selbstorganisierten Initiativen und andererseits eine dialogische Gesprächsreihe, was dann zum Schluss in unser aktuelles Ausstellungsprojekt gemündet ist. Skype-Meetings, wo quasi der Versuch gemacht wurde, die Kommunikation, die mit den Initiativen und Akteurinnen vorher in Zürich oder auch in der Schweiz geführt wurde, auch auf einen transnationalen Level zu erweitern und dafür das Programm Skype zu nutzen. Das ist jetzt ein Blick in die aktuelle Ausstellung, wo die Besucherinnen eigentlich als Userinnen auch versuchen, sich in einer Überfülle von Informationen, die dort angeboten wird, zurechtzufinden und sich den Teil dann herauszusuchen, der für sie auch produktiv ist. Also ganz klar, dass es der Versuch ist, Kommunikation ins Zentrum zu rücken. Volker Körberling und Martin Kaltwasser, für diejenigen, die sie nicht kennen, arbeiten seit längerem zusammen und beschäftigen sich mit etwas, was man als Überthema die Stadt als Ressource nennen könnte, ausgehend von einem Aufenthalt in Istanbul, wo sie das Wachstum der sogenannten Gesche Kondos untersucht haben, das heißt selbstermächtigten oder selbstorganisierten Behelfsbauten, die von den Bewohnerinnen am Stadtrand errichtet wurden, da die Stadtverwaltung von Istanbul dem Wachstum der Stadt nicht gewachsen war und die aufgrund dessen, weil es dann doch Behausungen waren, über Nacht legalisiert wurden als offizielle Wohnungen. Sie haben überlegt, wie man dieses Prinzip auch auf, in Anführungsstrichen, westliche Städte übertragen kann, weil es hier auch viel Material gibt, mit dem man selbst organisiert etwas anfangen kann und suchen seitdem eigentlich in verschiedenen Zusammenhängen Material, Freimaterial, was man in der Stadt findet und für neue Gebäude größtenteils, aber auch andere Installationen verwendet werden kann. Das Besondere in Zürich, um das vielleicht kurz zu erwähnen für die Personen unter Ihnen, die die Stadt nicht kennen, ist eine sehr saubere, sehr aufgeräumte Stadt. Das heißt, diese Materialrecherche war in diesem Fall wahnsinnig aufwendig, weil man einfach sehr wenig in den Straßen findet. Das Material, was über dem Zeitraum von einem halben Jahr von uns gesammelt wurde, diente dann einerseits als Display für filmische Arbeiten und hat andererseits in Form dieses Baustoffzentrums, die Stehteile strukturiert. Ganz wichtiger Bestandteil davon ist, dass die Fundorte gezeigt wurden und auch die jeweilige Geschichte zu dem Material angeboten wurde, nachzulesen. Da gibt es viel zu sagen, aber wir machen das knapp. In einem zweiten Schritt ist dann aus diesem Material ein Haus errichtet worden in der Innenstadt von Zürich. Man muss dazu sagen, dass die Stehteile relativ weit an der Peripherie gelegen ist, also auch die Rote Fabrik, jedenfalls für Züricher Verhältnisse. Und viele argumentieren, dass sie nicht so häufig kommen, weil der Weg so weit ist. Man fährt eine Viertelstunde mit dem Fahrrad, aber es ist für Zürich viel. Und aufgrund dessen hatten wir auch immer den Wunsch, einen innerstädtischen Satelliten zu haben, damit dieses Argument wegfällt. Man muss nicht mehr so weit fahren. Und mit dem gefundenen Material haben Volker Körperling und Martin Kaltwasser den innerstädtischen Satelliten der Stehthalle gebaut, der natürlich auch Diskurse um öffentlichen Raum und Nutzung vom öffentlichen Raum mittransportiert, der einerseits von uns für die bereits erwähnten Diskussionsveranstaltungen genutzt wurde und andererseits an Filmvorführungen und Ähnliches, andererseits aber auch als Arbeitsraum für Initiativen geöffnet wurde. Das heißt, es war auch der Versuch, nicht nur Wissen gemeinsam mit den Initiativen zu generieren, sondern ihnen auch etwas zurückzugeben davon, in dem Sinne, dass ihnen nämlich Arbeitsraum zur Verfügung gestellt wird, was in Zürich auch ein sehr großes Problem ist, weil die Mieten wahnsinnig teuer sind. Das Erfreuliche daran in diesem Fall des Projektes ist, dass wir oft Schwierigkeit haben, unsere Ansätze gerade den Verantwortungsträgerinnen und Trägern in der Stadt zu vermitteln, dass dieses Projekt aber auf so viel Gegenliebe dann gestoßen ist, dass es die Stadt übernommen hat und von daher dieses Materialrecycling noch weiter fortgesetzt wird und gerade heute um 16 Uhr das nächste Gebäude eröffnet wird, was aus dem Material gebaut wurde. Da sieht man nur die Aussteckung, die quasi ein temporäres Zuhause für ein Gemeinschaftszentrum in Altstetten sein wird.
Also die Frage ist bei den ganzen Projekten gewesen, wie kann man langfristig in die öffentlichen Sphären oder Innenstrukturen eingreifen, um vielleicht dann doch aus der kulturproduzierenden Ebene etwas sagen zu können. Und insofern sind das alles sehr offene Prozesse und manchmal werden sie gestoppt sozusagen über die Institutionen oder über die Stadt oder über die finanziellen Beschränkungen und manchmal öffnen sich neue Wege. Das heißt, es ist ein Experimentiermoment für uns, um rauszufinden, was ist eigentlich möglich. Ein ganz anderes Projekt, wir machen es kurz, ist von Andrea Kuluncic aus Zagreb. Es heißt Ein Franken, eine Stimme. Wir haben in 4 Sprachen versucht zu operieren. Wir haben versucht, gemeinsam mit ihr und mit den Sans-Papier-Initiativen in der Schweiz, 8 Kerninitiativen plus 100 weiteren Initiativen, eine politische Kampagne zu initiieren. Die nennt sich Ein Franken, eine Stimme. Es ist eine Provokation oder eine leise Demonstration, ein Versuch, eine Spendenübergabe von Geldern von Sans-Papiers an das Bundeshaus zur Renovierung zu überreichen. Das ist natürlich ein Paradoxum, weil sozusagen die Sans-Papiers und die SVP-Politik in Zürich oder in der Schweiz ist äußerst prekär und haarsträubend, diese Zahlen oder diese Einnahmen natürlich überhaupt nicht auftauchen. Das heißt, wenn jetzt Geld übergeben werden soll an das Bundeshaus, ist es eigentlich nicht verzeichnet. Es soll aber eine positive Geste sein. Der Wunsch ist eigentlich, an diesem Beitrag oder teilzunehmen an dieser Renovierung, um sich auf diesem vermeintlich demokratischsten Gebäude der Schweiz einschreiben zu können. Also zum Beispiel mit einer Plakette, die dann sagt, diese Wand ist gestrichen, gesponsert bei Sans-Papiers. Was wir uns erhoffen, letztlich ist es eine symbolische, konzeptuelle Aktion, ist eigentlich mehr die Diskussion selbst in den Medien. Und auch da ist der Ausgang noch offen. Es gab jetzt viele verschiedene Schritte, wie man hier schon sieht, zum Beispiel Interventionen, mediale Kampagnen am Hauptbahnhof oder Diskussionen auf verschiedenen Foren mit Aktivistinnen, Flyers in den Straßen, die ganzen Kassen, die verteilt worden sind in den Institutionen, in diesen etwa 100 Anzeigen, die wir Gott sei Dank gesponsert bekommen haben, in den Mitnahmeblättern wie heute oder 20 Minuten. Dann selbstorganisierte Prozesse, die bei dem Projekt sehr wichtig waren, nämlich dass wir zum Beispiel mit der UNIA, also der Gewerkschaft, zusammengearbeitet haben oder dort auch einen Dialog begonnen haben und sie wiederum sich geöffnet haben und das an die Zeitschrift Horizonte weitergegeben haben, die wiederum diese 4 Sprachen dann in weitere 20 Sprachen übersetzt haben. Das waren kleine Erfolgsschritte, wo wir gesehen haben, dass über Solidarisierungsprozesse oder Interessensgemeinschaften Schritte passieren können, die nicht nur von kultureller Förderung abhängig sind, weil diese Projekte in der Form eh sehr schwer zu fördern sind. Also wir haben im Prinzip keine Gelder dafür bekommen.
Ja, was auch generell auf ein Dilemma dieser Art von Praxis verweist, insofern, dass wir hier gemerkt haben, dass selbst bei den Aktivistinnen das Verständnis manchmal fehlt, diese Schnittstelle von künstlerischer Praxis und politischen Anliegen produktiv auch zu nutzen, sondern eigentlich eher mit Kritik begegnet wurde. Und das ist leider auch etwas, was sich in der Förderpolitik in der Schweiz, das wurde ja gestern auch angesprochen, man denkt, es sei ein reiches Land, ist es sicherlich auch. Trotzdem ist es schwierig, für diese Art von Projekten finanzielle Mittel aufzutreiben. Und da, was ich an dem Beispiel der Aktivistinnen und Aktivisten deutlich gemacht habe, spiegelt sich auch dort wieder, dass man für die klassische Kunst- und Kulturförderung, die in vielen Fällen immer noch davon ausgeht, dass man Bilder von A nach B fährt und die Künstlerin zur Vernissage einlädt, dafür ist es relativ einfach, Geld zu bekommen, Produktionsmittel aufzustellen, um neue, größere, umfangreichere künstlerische Arbeiten zu ermöglichen, ist sehr schwer. Und auf der anderen Seite der wissenschaftliche Diskurs, also Katharina hat es erwähnt, wir bemühen uns ja auch aktiv um das, was wir künstlerische oder kuratorische Wissensproduktion nennen, denen ist der Zugang dann wiederum zu künstlerisch und zu wenig wissenschaftlich. Also nur um diesen Gap oder dieses Auseinanderklaffen eigentlich nochmal deutlich zu machen. Und wir versuchen aber, dieses Dazwischen als produktive Möglichkeit weiterhin zu begreifen.
Also nur ein letzter Satz noch. Im Prinzip versucht die Schätale oder wir auf drei Ebenen, man kann sagen, zu kämpfen. Einerseits diese Produktionsbedingungen oder die nicht, die als förderungsunwürdigen kulturellen Praxen so zu definieren und zu beschreiben, zu sehen, wo die Grenzen sind, um an die Kulturpolitik etwas geben zu können. Nämlich teilweise scheint es uns in der Schweiz so, dass diese experimentellen Praxen nicht so sehr bekannt sind. Also das heißt, wir müssen irgendwie Skills und Erfahrungen weitergeben. Das ist die eine Seite. Und nach innen her müssen wir vermitteln, warum wir sozusagen Zwischenberichte in der Schätthalle zeigen und diese Projekte teilweise eher in den öffentlichen Räumen zirkulieren oder diffundieren. Dankeschön.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Sönke Gau und Katharina Schlieben. Ich finde, wenn wir über die Bedeutung der Non-Profit-Institutionen reden, ist die Schätthalle ein sehr schönes Beispiel. Viele andere arbeiten ähnlich oder haben sich ähnliche Prämissen gesetzt, dass die Non-Profit-Institutionen ja auch einen gewissen Luxus der Arbeitsweise sich erlauben können, der, glaube ich, im Gegensatz zu der Eventisierung, Spektakularisierung von Großveranstaltungen genau das Gegenteil betreiben kann, nämlich auf die Ruhe, auf die Langfristigkeit zu setzen, genau aus der Erfahrung heraus, dass Kunst nicht in dem Moment wirkt oder verstanden werden muss, in dem Moment, wo sie das erste Mal öffentlich präsentiert oder überhaupt einer Öffentlichkeit gegenübergestellt wird. Insofern finde ich, ist das ein sehr schönes Beispiel, wie eine Arbeitsweise genau entgegen dessen, was man eigentlich landläufig kennt, versucht, sich zu behaupten. Herzlichen Dank.